Deutschlandfunk, Information und Musik.
Welches Verhältnis wir zu unserer Geschichte haben, das hängt immer auch von der jeweiligen Gegenwart ab, von gesellschaftlichen und politischen Umständen. Für eine Republik, deren Grundgesetz auf einem Nie wieder fußt, ist die politische, juristische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sozusagen Bedingung. Diese Aufarbeitung hat im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Wandlungen vollzogen, durch neue Erkenntnisse, durch neue Generationen, die Fragen gestellt haben, durch das Aussterben der Zeitzeugen. Magnus Brechtgen ist der Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte, das als Ort der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gegründet wurde. In einem von ihm herausgegebenen Kompendium ist nun sozusagen der Stand der Aufarbeitung heute aus verschiedenen Perspektiven nachzulesen. Ich habe ihn gefragt, wie er die Erfolge und Misserfolge der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Gegenwart beschreiben würde.
Ja, das ist natürlich eine sehr diffizile Geschichte, gerade in Deutschland, weil viele Deutsche am Anfang nicht bereit waren, sich selbstkritisch mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. In den 50er Jahren wurde vor allem beschwiegen, da gibt es auch einen schönen Begriff dafür, kommunikatives Beschweigen. Man wusste, was man getan hatte vor 45, man wollte aber nicht drüber reden, sondern lieber nach vorne schauen, Wirtschaftswunder und so weiter. Und in den 60er Jahren mit dem Generationenwechsel und auch dann mit den Prozessen, die dann kamen, Auschwitz-Prozess, Eichmann-Prozess, da begann dann eine intensivere öffentliche Diskussion. Und das setzt sich dann im Grunde fort und dann gibt es Wellen über die Jahrzehnte, also 70er, 80er, 90er Jahre, in denen immer spezifische Dinge im Mittelpunkt stehen. Und dieser ganze Prozess, der ist in der Summe durchaus als Erfolg zu bezeichnen, aber er ist immer mit großen Auseinandersetzungen verbunden gewesen, auch mit schmerzhaften Aushandlungsprozessen. Dass sie stattfinden, ist an sich schon ein Erfolg und auch im Vergleich international ein wichtiges Zeichen für die Bundesrepublik, dass sie gelernt hat, diese Art von selbstkritischer Auseinandersetzung zu führen und das auch nicht als Makel annimmt, sondern eigentlich als etwas, was der Gesellschaft insgesamt gut tut, weil es richtig und wichtig ist, dass man eigentlich immer überprüft, ob man noch richtig liegt und ob man mit seinen Werten richtig liegt und ob die moralischen, politischen und sonstigen Parameter noch stimmen.
Das Interessante ist ja vielleicht, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Frankfurter Auschwitz-Prozesse denken, da wissen wir auch, dass es da sehr viel Ablehnung auch gab in der Bevölkerung, dass die Bewusstmachung dessen, was der Holocaust bedeutet hat, im Grunde genommen erst durch die Serie Holocaust, die amerikanische Serie, in das Bewusstsein der Menschen in Deutschland gedrungen ist. Wie erklären Sie sich das, dass sozusagen eine Fernsehserie das auch geschafft hat?
Ja, dazu muss man ein bisschen in die 1950er und 1960er Jahre blicken und auf die Rolle, die der Holocaust, der damals noch gar nicht diesen Begriff hatte, gespielt hat. In den 1950er Jahren war es nicht nur in Deutschland unpopulär und auch in der Wissenschaft nicht förderlich, über diese Fragen zu sprechen, weil sich auch Wissenschaftler, aber auch die Öffentlichkeit generell dafür nicht so intensiv interessiert hat. Man hat darüber diskutiert, wie das alles so schlimm das war vor 1945 und dass man eigentlich unter einem totalitären Regime gelitten hat und dass das aber in der Verantwortung von ganz wenigen Personen lag. Also Hitler, Himmler, Goebbels und ein paar drumherum, die waren zum Glück alle tot und damit konnte man das sozusagen wegschieben. Auf die Verbrechensgeschichte des Dritten Reiches hat man da noch nicht geblickt und auch die Forschung, die in dieser Zeit beginnt, also ich nenne als Beispiel den amerikanischen Politikwissenschaftler Raoul Hilberg, der Mitte der 1950er Jahre schon ein sehr großes Manuskript vorgelegt hat und er hat keinen Verlag gefunden, weder in den Vereinigten Staaten zunächst, in Yad Vashem nicht, in Deutschland sowieso nicht, für dieses Buch über die Vernichtung der europäischen Juden. Und erst in den 60er Jahren, wie Sie gesagt haben, durch den Auschwitz-Prozess beginnt, durch die vielen Details, die damit an die Öffentlichkeit kommen, dann auch eine weitere Diskussion. Und es beginnt dann auch in der Wissenschaft ein stärkeres Interesse sich zu entwickeln. Aber
es gibt auch eine Literarisierung im Prinzip durch Peter Weiß, die sicherlich auch nicht ganz unwichtig ist.
Das ist absolut richtig, wobei man, glaube ich, aus der Historikerperspektive sagen muss, dass das in der Literaturdiskussion stattfindet, aber in der Geschichtswissenschaft keine so großen Widerhall hat und in der Öffentlichkeit auch nicht. Das hat auch was mit der Person von Peter Weiß zu tun, also im Hintergrund des Kalten Krieges und der Vorwürfe seiner Nähe zum Kommunismus etc. Also das ist richtig, aber das gehört zu diesem Aushandlungsprozess, dass Dinge hochkommen. Also auch Fritz Bauer hat den Frankfurter Auschwitz-Prozess gegen Widerstände natürlich erstmal in die Wege geleitet und seine Initiativen auch zur Suche nach Adolf Eichmann etc., das sind alles Dinge, die sind nicht populär in der damaligen Öffentlichkeit.
Was auch ein interessanter Fakt ist, ist, dass eigentlich Historiker wie Karl Dietrich Bracher mit vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen schon in den 50er Jahren, dass sie die publiziert haben. Seine Geschichte ist ja eigentlich symptomatisch. Er hat eben keine Stelle als Historiker dann bekommen oder keinen Lehrstuhl als Historiker, sondern in der Politikwissenschaft. Was sagt das aus über den Umgang mit Historikern, die bemüht waren um eine Analyse dessen, was passiert war?
Ja, Karl Dietrich Bracher ist ein sehr gutes Beispiel. Der war eigentlich Althistoriker und hat sich dann für seine Habilitation auf die Auflösung der Weimarer Republik konzentriert und dieses Buch 1955 veröffentlicht. Und das war eigentlich sensationell in der systematischen Analyse, wie Personen und Strukturen ganz bewusst die Weimarer Republik zerstört haben. Aber viele der Personen, die daran beteiligt waren, waren in den 1950er Jahren durchaus noch aktiv. Und wenn sie nicht aktiv waren, waren sie zumindest auch noch einflussreich. Und das gilt auch für Geschichtswissenschaften. Unser Institut für Zeitgeschichte, an dem ich hier tätig bin, ist Ende der 40er Jahre gegründet worden. Vor allem von politischen Beamten und von Personen außerhalb der universitären Geschichtswissenschaft, weil die gesagt haben, die Historiker an den Universitäten auf den Lehrstühlen, die sind so nah an der Regierungserzählung, also an der Legitimation des Staates, dass sie nicht in der Lage sein werden, das selbstkritisch zu reflektieren. Das heißt, die Geschichtswissenschaft selber war nicht bereit, sowohl die Ursachen des Nationalsozialismus intensiv aus den Quellen zu erforschen, also die universitäre Geschichtswissenschaft, und das, was Sie eben gesagt haben mit dem Holocaust, ist ein klassisches Beispiel dafür. Da waren viele Historiker komplett überrascht, was da plötzlich an Fragen und Forderungen auf sie zukam und dass da plötzlich so ein großes Interesse war. Und es haben auch einige Historiker dann darüber geschrieben, was man wohl bis jetzt versäumt habe, dass man nicht in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Aber das ist ein Problem bis heute, dass man natürlich in der Forschung sich sehr intensiv mit Dingen auseinandersetzt, aber dass der Transfer in die weitere Öffentlichkeit dann ein ganz schwieriges Geschäft ist. Deswegen ist auch gut, dass wir darüber sprechen.
Wie erklären Sie sich eigentlich, Herr Brechtgen, Sie haben ja selber 10 Jahre in Großbritannien gelehrt, dass die Aufarbeitung und Analyse des Nationalsozialismus gerade in Großbritannien doch so ausgeprägt ist?
Ja, das hat sehr viel mit den Emigranten zu tun. Das gilt sowohl für Großbritannien wie für die Vereinigten Staaten, die während der Zeit des Dritten Reiches aus Deutschland vertrieben wurden. Da waren sehr viele Intellektuelle, auch sehr viele Historiker, Politikwissenschaftler dabei. Und die haben natürlich in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten sich immer wieder die Frage gestellt, wie ist es, dass eigentlich eine hochmoderne, zivilisierte Nation wie das Deutsche Reich innerhalb weniger Jahre zu einem so aggressiven, rassistischen Staat wird, der nach innen hin komplett rassistisch durchorganisiert wird und dann nach außen hin aggressiv wird. Also schon während des Krieges 42, 43, 44 gab es Analysestäbe, sowohl in Großbritannien wie in den Vereinigten Staaten, die sich Fragen gestellt haben, wann ist das losgegangen mit dieser deutschen Besonderheit, wenn man so will, warum Kriege 1864, 1866, 1870, 1914, 1939, woran liegt das? Und das hat sehr viel dazu beigetragen, dass es auch in der universitären Welt in Großbritannien und den Vereinigten Staaten Lehrstühle, Professuren gab, die sich sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Und diese haben wiederum Historikerinnen und Historiker vor Ort interessiert, also den Nachwuchs, wenn man so will. Richard Evans, Dick Geary, Ian Kershaw und andere, die in den 1970er Jahren ihre Karriere begannen und die sich dann intensiv mit deutscher Geschichte beschäftigt haben. Und das hat dann dazu beigetragen, dass diese intensive Beschäftigung bei relativ vergleichsweise vielen Lehrstühlen unendlich intensiv auf Deutschland zurückgewirkt hat. Und das war also eine Hochphase, wenn man so will, der letzten 30, 40 Jahre. Und die ebbt gerade ab. Die sind jetzt alle so Mitte 70 und eine Nachfolgegeneration gibt es dafür nicht.
Ich würde gerne noch mal auf die Aufarbeitung in Deutschland schauen. Es gibt mehrere Zäsuren, sicherlich die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, sicherlich der Historikerstreit, vielleicht auch die Rede von Richard von Weizsäcker 1985. Die heutige Zäsur ist vielleicht diejenige, dass wir über den Holocaust diskutieren, insofern, als dass es da einen Streit gibt, inwiefern man den Holocaust vergleichen darf mit den Verbrechen der Kolonialzeit und das vielleicht in eine Linie setzen darf. Ist das eine Zäsur?
Ja, ich bin da eher skeptisch, weil es diese Frage seit Jahrzehnten immer wieder gibt. Sie haben zu Recht auf den Historikerstreit verwiesen, der Mitte der 80er Jahre eigentlich von Ernst Nolte ausgelöst wurde, indem er meinte, bestimmte Quellen eigentlich ignorieren zu können und versucht hat, den Nationalsozialismus als Reaktion auf den Bolschewismus zu schreiben. Das ist schon seinerzeit, ist dem widersprochen worden und das ist auch nicht haltbar gewesen. Das hat man aber dann immer wieder vermengt mit dem Argument, ja, man muss doch Vergleiche ziehen dürfen. Und das hat auch nie jemand bestritten. Man muss Vergleiche ziehen und dann stellt man fest, wenn man die Ursachen der nationalsozialistischen Judenverfolgung mit der Verfolgung der Opfer des Stalinismus vergleicht, dann sieht man, dass der Nationalsozialismus ganz andere eigenständige Motive hatte. Also der Vergleich führt dazu, dass man von den Thesen, die beispielsweise Nolte vorgebracht hat, komplett wegkommt. Und deswegen ist es auch richtig, wenn man Vergleiche analysiert zwischen der Kolonialgeschichte und den Verbrechen, die während der Kolonialzeit stattfanden und den Verbrechen, die während des Nationalsozialismus stattfanden. Und wenn man diese Vergleiche vornimmt, dann stellt man fest, dass die Kolonialgeschichte aus ganz anderen Motiven, also Machtsicherung, Herrschaftssicherung, koloniale Expansion, Imperialismus etc., bestimmte Politiken betrieben hat, die auch zu Verbrechen und zu Gewalttaten geführt haben. Das ist aber nicht dasselbe wie die Motive, aus denen der Nationalsozialismus diese Verbrechen, die er zwischen 33 und 45 betrieben hat, geführt hat. Der Nationalsozialismus, Hitler und alle, die ihm gefolgt sind, waren davon überzeugt, dass sie den Schlüssel der Weltgeschichte erkannt haben, dass dieser Schlüssel der Weltgeschichte ein permanenter Rassenkampf ist und dass es zwingend aus der Sicht der Nationalsozialisten, Millionen von Gegnern umzubringen, weil das von der Natur so vorgeschrieben sei. Und das ist etwas völlig anderes vom ideologischen Konzept her, als das, was hinter dem Kolonialismus steht. Da ging es vor allem um Herrschaftsexpansion und auch um Unterdrückung und Ausbeutung, aber nicht um ein vermeintliches ideologisches Naturgesetz, von dem man meinte, dass man es umsetzen müsse.
Der Historiker Magnus Brechtgen über die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, das Kompendium zum Thema, ist im Waldstein Verlag erschienen.